Ich möchte Sie nochmal alle begrüßen und ich danke Ihnen für die Einladung hierher. Und ich hoffe, das wird wieder ein Stückchen sein, um die Homöopathie wirklich durchzusetzen, dass sich's rumspricht. Und wie gesagt, ich habe ihn nochmal ein bisschen ergänzend in Tübingen Biochemie studiert, bin dann nach Lübeck an die Universität und habe mit Tumorenzymen geforscht und habe da Enzyme entdeckt, die Tumormarker sind. Das ist dann alles in den Bach runtergegangen oder beziehungsweise die Veröffentlichungen haben sich gehalten und heute entdecken die Leute es wieder und laden mich auch noch wegen dieser Enzyme schon ein. Dann kriegte ich keinen Job mehr an der Universität und auch in der Industrie nicht mehr, weil ich zu alt war. Und dann musste ich gucken, wie ich denn mein Geld verdiene. Und in Schleswig-Holstein, in Lübeck, das Agrarland, kriegen sie nichts mehr. An der Universität kriegte ich auch nichts mehr, weil ich die Zeit abgesessen hatte. Das war der Punkt. Und dann dachte ich, naja, dann musst du dein Geld verdienen als Pharmareferentin. Und so habe ich mich dann beworben, 50, 60 Bewerbungen, bei der Industrie natürlich. Und alle haben abgesagt und die haben gesagt, ja, Sie wissen doch mehr als der Doktor, der vor Ihnen sitzt. Wie wollen Sie das denn machen? Und der letzte Brief, den ich abschickte, den drehte ich so, der ging an die DHU nach Karlsruhe, von Lübeck nach Karlsruhe. Und eigentlich hoffnungslos, ich hatte nur für 3 Monate Arbeitslosengeld. Und ich musste noch meine Tochter ernähren, weil ich eben nicht zu meinem Mann wollte, ganz einfach. Und die luden mich dann ein. Und so kriegte ich, ja, und der sagte auch, was machen Sie denn? Sie sind doch viel klüger als der Arzt. Und dann sagte ich, ach, keine Sorge, ich hatte zuletzt eine Professorin, die hat mich so gequält, der stellte ich dann Fragen, die ich vorher wusste. Ich wusste, dass diese nicht wusste, schickte sie damit in die Bibliothek und dann hatte ich mal Ruhe ein paar Tage. Und dann kam die strahlend wieder und hat mir das Ergebnis erklärt und ich habe dann folgsam genickt, dass sie doch gute Arbeit geleistet hat. Daraufhin kriegte ich also meinen Job, den Pharmareferentenjob für das Königreich Hessen. Denn in jedem Bundesland war damals ein Pharmareferent von DHU. Und dann ging ich mein Köfferchen tragen, wir kriegten eine Ausbildung, die kriegt heute keiner mehr von denen. Also 4 Wochen Homöopathie in Karlsruhe und später habe ich dann die Ausbildung beim Deutschen Zentralverein Homöopathischer Ärzte vollgenossen. Ja, und das war dann auch die Bereitung, dann die Fortbildungsreferentin für die DHU zu spielen in ganz Deutschland. Also 50.000 Kilometer im Jahr war nichts. Und das kommt mir aber heute auf meinen Reisen zugute. So, und ja, und eines Tages habe ich dann mal gerechnet, ja, die DHU entlässt so viele Leute. Ja, da war die Weltwirtschaftskrise irgendwie, das wackelte alles. Und dann dachte ich, Mensch, mein Job könnte da drunter sein. Und dann war es das auch so. Und ja, was blieb mir anders übrig? Nochmal summa summarum, die Heilpraktikerprüfung zu machen und eine Praxis aufzumachen, weil ich schon bis dahin wusste, ich habe ein Händchen für diese Mittel. Ja, dann der heiße Start und Gott sei Dank kannten mich die Heilpraktikerschulen überall, wo ich Vorträge gehalten hatte. Und so startete das ganze System. Unter meinen Studenten, ich gab ja Kurse in meiner Praxis, Sie sehen das, das wird eventuell in der Praxis, wenn mehr sind, habe ich einen anderen Raum für den Kurs. Und da war ein Ingenieur drunter, der ist jetzt wichtig, der ist nämlich Mit- und Co-Autor hier von dieser ganzen Sache. Und damals, als ich noch bei DHU war, also vor 97, ja, er hatte der Pop, Professor Pop, den Namen kennen Sie ja vielleicht alle, hatte es unternommen, die Homöopathie nachzuweisen und konnte es nicht. Hat aber bislang dann immer gesagt, die Homöopathie muss eine Energie sein im langwelligen Bereich und so weiter. Konnte es aber nicht beweisen, ich kann Ihnen sagen warum, die benutzten alle D6 oder sonst was und konnten die Homöopathie eigentlich nicht, weil sie auch den Spleen hatten, im Wasser liegt das Geheimnis. Es liegt nicht im Wasser, weil die homöopathischen Mittel mit Alkohol hergestellt werden. Und somit liegt das ganze Geheimnis nicht im Wasser, weil dann die Chemie sich ändert bei der Lösung der Substanzen. Okay? So, das ist schon mal voraus. Da habe ich nachher eine Folie, dann kann ich da ganz schnell drüber weggehen. Okay? Ja. Und dann hatte dieser Manfred Spielmann, der Mitautor, der Ingenieur für Nachrichtentechnik, der wollte dann Heilpraktiker werden, hat es auch gemacht. Und der hat mir später alle Sachen gemacht, die für den Computer wichtig waren. Und der hatte eine Idee, ach, wir wollen zu dem Vortrag der Skalarwellen von Professor Meil nach München fahren. Und zwar nach Kirchheim bei München in die Firma Elektronik Schwille. Ich glaube, so hört sich das lebendiger an. Wenn Sie das nachher sehen, kann ich auch drüber wischen. Und da hielt der Professor Meil einen Vortrag über Tesla-Spulen. Die kommen nachher. Das ist die erste Methode zum Nachweis der Photonen in der Homöopathie. Und der Meil wollte eigentlich Neutrinos einfangen zur Energiegewinnung und ließ dann auch im Radio und sowas alles spielen. Und ich sah diese Tesla-Coils, ich zeige Ihnen das nachher, damit Sie jetzt schon vorbereitet sind, was es da so gibt. Und ich sah die Dinger und sagte, damit kann man die Homöopathie nachweisen. Ach, wurde ich niedergeschrien, ausgelacht. Ja, das haben wir doch alle schon kopiert. Und dann holte ich meine Kossakow-Potenzen, LMK 50M, wenn Sie das wissen, und zeigte denen das, dem Fabrikeigner Schwille, dem Werner Schwille und dem Josef Armbrusch. Und dann sagte ich, mit dem muss das gehen, die haben eine höhere Energie, habe ich da einfach mal behauptet. Die haben auch eine höhere Energie, bitte, als Resultat. Und dann machten wir den Termin aus und der Schwille wollte eigentlich nur diese Tesla-Spulen verkaufen. Und damit sagt er, ich zahle euch beiden das Hotel und ihr müsst die Fahrt nach München zahlen. Und am Strand von Hurghada über Weihnachten, das habe ich mir dann überlegt, was ich alles kaufen muss, welche Utensilien, wenn wir wirklich ein Resonanzprinzip der Homöopathie nachweisen wollen. Jetzt kommt schon mal das Wort, mit dem werden Sie jetzt öfter begegnen. Werde ich auch erklären, bitte. Und wir haben dann einfach vermutet, wir müssen, das muss mit den Kügelchen in Resonanz gehen, das Gerät und die Kügelchen. Bloß wie? Und ja, dann kam es dann endlich dazu. Und last not least, am ersten Tag hatten wir dann einen Oszillator draußen stehen, also außerhalb eines Faraday-Käfigs. Und ich hatte die Kügelchen. Und wir hatten dann die Idee, und das ist wichtig, die Frage werden Sie dann auch nochmal stellen, wir mussten Kügelchen finden, wenn wir Resonanz haben wollen mit dem Gerät. Ja, mit der Frequenz des Gerätes, die man da einstellt, muss man dieselbe Frequenz auf den Kügelchen haben, sonst kriegen Sie keine Resonanz. Immer dieselbe Frequenz mit dem Gerät oder die der Generator dann schafft für das Gerät. Das ist schon mal das Prinzip. Ja? Entweder kriegt man eine Dämpfung oder eine Erhöhung der Energie, je nachdem, wie die Welle einfährt. Nochmal für euch, damit ihr euch eindenkt in dieses Fremdwort. Und wie kriegen wir jetzt die Kügelchen, die mit dem Gerät mit 6,9 Megahertz, ich sage das jetzt einfach schon mal wieder.
Also vorher. Das Gerät konnte man nicht verändern, Entschuldigung.
Doch, wir hatten zwei Spulen und ab einer bestimmten Frequenz hatten wir eine Longitudinalwelle, also eine Teilchenwelle, eine Photonenwelle zwischen den Tesla-Spulen.
Ah, oh, okay.
Das ist auch die Erklärung. Das gibt es im Nahfeldantennenbereich nur. Ich habe mich bei Rot und Schwarz bei den Ingenieuren erkundigt. Und das gibt es im Nahfeldantennenbereich, gibt es Longitudinalwellen, also Photonenwellen. Ich erkläre es nachher nochmal, aber damit ihr eingestimmt werdet. Und wie kriegen wir das hin, damit ich nachher nicht so viel reden kann? Und dann, wie kriegen wir jetzt die Kügelchen, die dieselbe Frequenz haben wie das Gerät? Wir hatten auch noch 6,9 Megahertz Spulen. Ja? Und wie kriegen wir das raus? welche Frequenz haben die Kügelchen? Das ist ja ein ganz anderer Gedankengang, bitte. Ja? Und dann kam mein geliebter Manfred, er ist 25 Jahre jünger, und wir hatten eine herzliche Freundschaft, kam auf die Idee, wir nehmen den Biotensor. Und dann habe ich meine große Apotheke hingelegt und wir haben die Frequenz genommen von dem Generator mit ganz, ganz wenig Volt, Mikrovolt, nicht ganz, nicht viel, ja? Und sind drüber gegangen und mit dem Biotensor. Und die Mittel, wo der mitgeschwungen hat, die haben wir rausgezogen. Das darf man eigentlich nirgendwo erklären. Irgendwer wollte mich schon morden dafür. Aber dann ist einer, der mich verteidigt hat, bei Pop aufgestanden und hat gesagt, ja, aber sie hat es doch nachher nachgewiesen. Ja? Und ich weiß jetzt auch, wie man die Frequenzen eventuell später messen könnte. Mit einem wissenschaftlichen Gerät. Und das ist der Punkt hier. Es geht um Wissenschaft. Nicht, ich glaube und ich habe und ich nehme es in diese Hand und oh, da ist Energie. Ja? Sondern wir haben hier ein und nachher das zweite wissenschaftliche Gerät. Es ist wirklich gemessen und nachgewiesen. Ja, und so kamen wir eben am Anfang auf die Kügelchen, die diese zwei Frequenzen von 2,06 MHz und 6,9 MHz hatten. Jetzt sage ich schon mal die Mittel, damit Sie... Das ist Argento Metallicum und Cantaris. Argento Metallicum und Cantaris. Kennen Sie ja alle. Oder Cantaris, wie auch immer. So, jetzt fange ich wieder von vorn an. Jetzt gehen wir mal auf die nächste Folie. Und alle hier gezeigten Experimente sind publiziert. Und auch inzwischen wurde es reproduziert. Ich muss da etwas sagen, das muss ich auch den homöopathischen Ärzten sagen, die wissen das manchmal auch nicht. Eine wissenschaftliche Publikation wird eingesendet und von Gutachtern begutachtet, ob das richtig ist, ob man das drucken kann, ob das einen wissenschaftlichen Wert hat. Das haben sie nicht, wenn ich jetzt einen Artikel bei Comet einsende, haben sie keinen Gutachter, das wird so gemacht. Aber hier bei wissenschaftlichen Publikationen haben Sie Wissenschaftler, mehrere, drei Stück immer, die das begutachten und wieder zurückschicken und dann muss man wieder korrigieren, bis es endlich gedruckt wird. Das dauert. Also es ist ein ganz anderer Weg, als wenn Sie ein Buch schreiben oder bei Comet einreichen. Okay? Und das wissen die homöopathischen Ärzte auch nicht, was das für einen Wert hat. Ja, ich meine, in Lübeck habe ich auch Publikationen, so ist das nicht über meine Enzyme. Aber hier ist die letzte, die Nummer 4 unten. Da steht also der Professor Batschpe drauf, der Inder, der nachher die Formeln geliefert hat, der mit Pop zusammengearbeitet hat und die Formel für die zwei Arten von Photonen. Dann Spielmann Manfred ist mein Ingenieurfreund. Und wir haben dann, das heißt dann Identifizierung von unbekannten homöopathischen Mitteln durch Delayed Luminescence. Das ist ein Nachweis mit dem Photomultiplier bei POP im Institut. Also ich habe zwei Nachweisarten und die Ergebnisse beider Methoden bestätigen sich. Und das ist das Beste, was ich einem Wissenschaftler überhaupt wünschen kann. Und deswegen werde ich jetzt verleumdet.
Warum?
Ja, doch, ja. So, also, das ist ein kritischer Review, der letzte. Den mögen auch die Homöopathen nicht so sehr, weil ich da etwas Bestimmtes fordere und sage, dass das eigentlich, dass die Biochemie da wichtig ist in der Homöopathie. Und wie man eine Arzneimittelprüfung macht, was man da eigentlich macht, steht da drin. Wie die Enzyme arbeiten. Und dass man niemals wenn man gesundes Gewebe hat, kriegt man immer zweierlei Ergebnisse. Eine Inhibierung oder eine Stimulierung. Weil das Enzym nicht weiß, wohin es geht. Und der Patient oder der Freiwillige, der in einer Arzneimittelprüfung das Mittel einnimmt, hat auch im Background ja, seine Eltern und sein Erbe und so weiter. Und je nach Erbe kriegen sie eine Inhibierung bei einer Prüfung oder eine Stimulierung bei einer Arzneimittelprüfung. Und das ist das Rätsels Lösung. Und solche Dinge habe ich da also weiter erklärt. Ja? So. Also, es ist veröffentlicht und da ist nicht dran zu rütteln. So, jetzt geht es um magnetische Photonen in homöopathischen Arzneien, die ich entdeckt habe und die bisher in der Physik völlig unbekannt sind. Und es ist ein Nobelpreisträger, der Abdus Salam da, der hat dann vorausgesagt, dass es die magnetischen Monopole geben muss. Und ich habe sie anscheinend gezeigt und bewiesen. So. Und diese Physiker, die da ab und zu arbeiten, es gibt Physiker, die sagen, das gibt es nicht, was sie gemessen haben. Und ich sagte, wisst ihr, es hat alles so mal angefangen. Man hat beobachtet, reproduziert und dann ging es weiter. Und da konnte ich diese Professoren am Max-Planck-Institut, wo ich im April war und hier ein Poster zeigte, überzeugen. So, die Inhaltsangabe, wo und wer hat mitgearbeitet. Es sind zwei Methoden und zwei Orte. Dann eine Begriffserklärung, dann magnetische Photonen, dann es geht um die Dualität des Lichts, das Resonanzprinzip, die Herstellung homöopathischer Saccharose-Globuli und das ganz Wichtige, die Avogadro-Konstante. Leite ich Ihnen hier nicht ab in dem Sinn, aber man muss es verstehen. Wir arbeiten nämlich ohne Materie in der Homöopathie größtenteils. Bis zur C12 und bis zu einer D21 bis 24. So, dann Messung der homöopathischen Potenzen, das ist nämlich ganz neu. Noch nie hat einer die homöopathischen Potenzen messen können. Und zwar reproduzierbar. Und mit den zwei Methoden, einmal mit diesen Tesla-Coils, die ich Ihnen schon nannte, und einmal mit dem Photomultiplier. Und das ermöglicht eine Qualitätskontrolle homöopathischer Potenzen. Und dann noch, wie das quantenphysikalische Wirkungsmodell der Homöopathie aussehen soll. Einmal, was Professor Popp gesagt hat und einmal der oder Förster und wie ich das dann zu einem Ende gebracht habe, was da eigentlich läuft. So, wer hat mitgearbeitet, welche Firmen, Institute, wie heißen die Mitarbeiter? Muss man immer sagen, aber ich will das sehr kurz haben, Sie haben es ja schon gehört. Nun möchte ich Sie eben auf diese Reise mitnehmen, die ist wirklich sehr abenteuerlich, denn am Anfang wusste ich ja auch nicht, dass ich magnetische Photonen entdeckt habe. Wer darf das von sich sagen?
Und der Physiker, der hatte die nur theoretisch irgendwie errechnet, oder
wie? Vorausgesagt, ja. Irgendwie, ich weiß es nicht genau, das steht in Wikipedia.
Die machen ja da, so mathematische Modelle oder
was? Irgendwie sowas, ja. Er sagt, es muss sie geben. Und inzwischen gibt es übrigens eine wissenschaftliche Literatur, die beschreibt Monopole von magnetischen Mitteln. Dann sagt dann der eine Physiker, mit dem ich mal drüber gesprochen habe, das ist nicht reproduzierbar. Aber da wusste ich auch noch nicht genau, was ich da eigentlich entdeckt hatte. Ich brauchte Jahre, um zu verstehen, was ich da entdeckt hatte. Und das geschah durch meine Feinde, weil die mir dann immer sagten, das gibt's gar nicht. Ja, das sagt doch schon der Dalai Lama, ne? Ihr könnt nur von euren Feinden lernen, die sagen euch die Wahrheit. Und dann suchte ich nach physikalischer Literatur, quantenphysikalischer.
Die Welt gibt es ja auch nicht.
Ja, eben. Und ich fand kein Buch und dachte also immer, ich kann das richtige Buch nicht finden, bis ich dann kapierte, dass es kein Buch gibt. Okay? So. Also ich sagte Ihnen ja schon, das ist der Diplom-Ingenieur von der Fachhochschule, der Manfred Spielmann, der mitgearbeitet hat, ja, der mit mir zusammen. Dann, ich habe jetzt hier mal aufgelistet, die Firma Elektronik Schwille in Kirchheim bei München, da waren die Tesla-Spulen und zusammen mit Josef Armbrusch, der Elektronikmeister ist und der diese ganzen Geräte auf der, vielleicht schaffe ich das jetzt hier noch, die ganzen Geräte hatte, die man braucht zum Nachweis.
Was brauchen Sie denn?
Wo kommt der Dinger? Der Pfeil hier. Nee, ist kein Pfeil. Also, auf der rechten Seite steht die magnetische Loop-Antenne, die man braucht, den Spektrenanalyzer, eine E-Feldsonde, eine H-Feld, heißt Magnetfeldsonde, ja, und geschützte Verbindungskabel, deren elektromagnetische Felder nicht mitgemessen werden. Das muss man ja absichern und das kriegt man nur bei Rode und Schwarz. Und dieser Josef Ambrusch, der hat eine Firma und misst damit Fehler in riesen Anlagen und so. Und der gab mir also das ganze Gerät nicht raus, weil er sagte, das mache ich nur allein. Das Ding kostet 500.000 Euro. Das mache ich nicht. So, und Werner Schwille hatte in seiner Firma den riesen Faraday-Käfig, die Tesla-Flachspulen, das war also für die eigentlich ein Spielzeug. Und die haben immer wieder geguckt, bei welchen Frequenzen gibt es eben bestimmte Megahertz-Bereiche. Und 6,9 und 2,06 Megahertz im Nahfeldantennenbereich auch, die hatten sich dann durchgesetzt. Und wie gesagt, Longitudinalwellen zwischen den beiden Antennen. So, dann die Methode 2, das ist die Delayed Luminescence, DL abgekürzt, mit einem von mir modifizierten Photomultiplier im International Institute for Biophysics bei Fritz Albert Popp in Neuss, Germany. Und da steht auch als Mitarbeiter Rajendra Vajpayee, der Quantenphysiker. Und dann noch Michael Drechsel, der hat dort seine Doktorarbeit gemacht. Damit haben wir angefangen zu arbeiten. Okay? So. Neuland in der Physik sind die magnetischen Photonen. Zweitens Photonen mit mehreren Resonanzfrequenzen, denn die Kügelchen haben Resonanzfrequenzen vom sichtbaren Bereich bis Kilohertz-Bereich, habe ich auch schon gemessen, bis zum Megahertz-Bereich, also über das ganze Spektrum, wahrscheinlich während der Potenzierung. So, und was hier auch wichtig ist und was die Ablösung der magnetischen Photonen von ihrem Träger, Wasser, Alkohol, Saccharose. Das wollte auch erstmal keiner glauben, dass da die Photonen abgehen. Es gibt aber einen Gerald Pollack, der hat das mal gemessen vom Wasser. Hier kommt Wasser rein und der hat die Photonen beim Wasser gemessen. So, und dann, was hier auch neu ist bei den Tesla-Spulen, wir hatten hinterher mal geguckt, wo wir dann also eine Reaktion kriegten. Hatten wir auf der Spule, hatten wir das Magnetfeld gemessen mit einer Sonde und das H-Feld, elektrische Feld auf der Sekundärspule. Und da auf dieser Tesla-Flachspule, auf der Sekundärspule, wird durch Faraday-Induktion das elektrische Feld vom magnetischen Feld getrennt. Und das hat auch noch keiner glauben wollen. Aber es ist so, es ist reproduzierbar. Das ist ein Spielzeug für die Physiker, ja, was ich da gemacht habe. Und deswegen bin ich so froh, dass ich beim Pop mit einem gewöhnlichen Gerät, was in der Welt überall benutzt wird, das nochmal zeigen konnte. So, und hier habe ich es nochmal geschrieben. Also, magnetische Photonen, vorhergesagt durch diesen Nobelpreisträger Abdus Salam. So, Welle oder Teilchen, das haben Sie auch schon mal gehört, ja, die Heisenbergsche Unschärferelation. Ortsbestimmung eines Quantums ist möglich, aber nicht die Geschwindigkeit. Also einmal haben wir eine Welle, einmal haben wir ein Photon. Und die beiden wandeln sich ineinander um. Wie, weiß kein Mensch, aber wahrscheinlich ohne viel Energie zu brauchen. Und wenn Sie jetzt ein Quantum haben, ist es die Ortsbestimmung möglich, also als Quantum sitzen die magnetischen Photonen jetzt auf dem Saccharose-Globuli oder auf dem Alkohol oder so. Aber als Welle nicht mehr, das geht nicht. Ja? Die Messung der Geschwindigkeit einer Welle ist möglich, jedoch nicht der Ort, denn eine Welle geht um die ganze Welt. So. Und ob die Welle oder das Teilchen oder Quantum gemessen werden kann, hängt von der Messung ab. Normal. So. Die elektromagnetische Welle ist Lambda gleich Lichtgeschwindigkeit durch Frequenz. Und diese Formeln kann man umwandeln. Nü ist die Frequenz, Nü ist dann Lambda durch Lichtgeschwindigkeit. Und die Photonen werden in Frequenzen gemessen nach Max Planck. Und die Energie eines Photons ist Energie mal H mal Frequenz, also Nü. Und H ist eine Konstante, okay? So, Resonanzprinzip, jetzt kommen wir nochmal dazu. Ja, okay. Es gibt einmal die elektromagnetische Welle, das ist die Hertzsche Welle, die kennen Sie alle, mit denen messen wir, gehen wir täglich mit um. Und die kann einmal in Lambda, in der Wellenlänge ausgedrückt werden, oder einmal in Nü mit der Frequenz und rechnet sich einfach um durch C gleich Lichtgeschwindigkeit. Das war aber irgendwo. Aber haben Sie es jetzt verstanden? Ging ein bisschen schnell, ich weiß. Also die kann man ineinander in sich umwandeln über die Lichtgeschwindigkeit und dann ausrechnen. Okay? Und das ist dann immer reziprok. Ja? So. Und die Photonen werden in Frequenzen gemessen. Das ist die typische Gleichung von Max Planck. E ist gleich H mal Nü, die Energie eines Quantums. Das ist die Formel von Max Planck, die weltberühmte. Um nochmal das zu zeigen. Und das Resonanzprinzip, das hatte ich vorhin schon erwähnt, das sind zwei Wellen mit derselben Wellenlänge. Entweder überlagern sie sich und sind phasengleich, und dann gibt es eine Erhöhung der Amplitude. Also wenn Sie vorher so eine Welle hatten und Sie legen die gleiche Welle mit der gleichen Phase drauf, dann kriegen Sie eine höhere Welle. Also das Stück, ja, ist dann größer von der Welle. Das ist die Erhöhung der Amplitude.
Bitte? Ist das dann auch doppelt so hoch?
Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Ich glaube ja. Das kann ich nicht genau sagen jetzt. Und wenn die beiden Wellen phasenverschoben sind, ergibt es eine Dämpfung oder Löschung der Welle. Ja, da sind die Berge übereinander und dann ist die weg.
Ist das nicht das gleiche Prinzip, was Sie nach Ihrer Resonanztherapie
machen? Möglich, ja. Also das muss man wissen, das ist so ein physikalischer Grundsatz. Und also Resonanzprinzip, okay? So. Da habe ich es nochmal gebracht. Einstein, Energie ist gleich m mal c Quadrat. Ja, c, da habe ich es nochmal beschrieben. Die Gleichungen. Und man kann sie gleichsetzen, beide Gleichungen. M mal c Quadrat ist h mal nü. Und aus dieser Formel von Max Planck, h mal nü, entwickelt sich die Quantenphysik oder Quantenmechanik, wie Sie es wollen. Masse kann, das bedeutet auch, Masse kann in Energie, in Frequenzen umgewandelt werden. Oder umgekehrt. Denken Sie mal an einen menschlichen Körper, der Frequenzen hat. So. Dann wollte ich Ihnen noch sagen, nochmal die Potenzarten. Manche können das nicht oder wissen es nicht mehr. Die Hahnemann-Potenzen, das ist die sogenannte Mehrglasmethode, wird exakt verdünnt. Entweder 1 zu 10 oder 1 zu 100 oder 1 zu 50.000. Das sind dann entsprechend die D-Potenzen, die C-Potenzen, oder die Q-Potenzen, oder genannt LM1, LM2-Potenzen. So. Und in Deutschland ist es Gesetz, die Hahnemann-Potenzen müssen mit der Hand verschüttelt werden. Und hinter jedem Verdünnungsschritt wird 10-mal geschüttelt. Bei den LM1, LM2 oder Q-Potenzen wird 100-mal potenziert. Verschütteln heißt auch potenzieren. Da kommt wahrscheinlich die Energie hinein. Das ist die Lorentzkraft, die dann ansetzt von der Physik her. So, die Einglasmethode, das sind die sogenannten Korsakow-K-Potenzen, werden im Ausland hergestellt und werden maschinell geschüttelt. Und das bedeutet keine Konzentrationsangabe, nur Anzahl der Schüttelschritte. Ja, eine M, eine Tausender, ist dann gleich 10, bedeutet 10.000 Schüttelschritte hinter jeder Verdünnung. Da bleibt, man schüttet einfach ab und lässt einen Tropfen im Glas hängen. Und so hat man keine direkte Konzentration. Nach dem Motto, etwas bleibt hängen. Und füllt dann wieder zum ursprünglichen Volumen aus und verschüttelt wieder. Und somit wird es billiger. Man hat in dem Sinn keine ich weiß nicht, 200 oder 1000 Gläschen. Ja? Und die Potenzen heißen dann XM gleich 10.000. Ja, L ist gleich 50, C ist 100.000. Das ist wichtig, weil ich mit diesen ja eigentlich gemessen habe. In Deutschland kriegt man nur die Hahnemann-Potenzen bis zu einer Tausender. Vielleicht bei Remedia habe ich mal eine mit 50.000 gekriegt, aber die sind arsig teuer. Ist nicht nötig.
So. Die Höheren sind alle Korsakoff.
Bitte?
Die Höheren sind alle Korsakoff, die man kriegt, oder was?
Ja. Ah. Ja, oder steht drauf, ja. Da steht dann C 50.000 drauf. Ich habe mal eine von Remedia gekriegt. Das war eine Hahnemann-Potenz, tatsächlich. Und Sie können auch in der Schweiz irgendwie solche kriegen. Ja. Ja? Aber wir werden noch sehen, ob handverschüttelt oder maschinenverschüttelt wichtig ist.
Können Sie ja jetzt nachmessen, ne?
Ja. Sehen Sie, das finde ich jetzt gut. Wir sind so ein kleiner Kreis. Und jetzt haben Sie das, den Punkt gefunden. Den habe ich nachgemessen. So, und die Avogadro-Konstante oder Loschmidt-Konstante, die besagt eben, dass ein Mol einer Substanz 6,2 mal 10 hoch 23 Teilchen enthält. Und hier habe ich das mal so vorgerechnet. Und wenn man also ein Mol einer Substanz, in dem Fall von Natriumchlorid, 58 Gramm, man zählt die Molekulargewichte zusammen, damit Sie wissen, wo das eigentlich herkommt. Und wenn Sie dann praktisch eine D24, ein Mol, 24 Mal verschüttelt haben, dann haben Sie nachher keine Materie drin in der Substanz. Und wenn Sie 12 Mal eine C-Potenz verschüttelt haben, also 1 zu 100 verdünnt haben, haben Sie dann in einer C13 keine Materie mehr. Ausgehend bitte von einem Mol eines Stoffes. Aber von so viel gehen wir ja gar nicht aus. Dann sind also diese Zahlen noch ein bisschen tiefer. Ja, wenn Sie da Mikromol haben und Sie potenzieren das hoch, dann haben Sie dann ja vielleicht bei einer D-Mikromol ist 10 hoch minus 6, ja, vielleicht bei D12 auch schon keine Materie mehr. Okay? Das sollen Sie verstehen. Und das ist auch das, was man dann der Homöopathie vorwirft. Wo nichts drin ist, kann ja nichts sein. Ist das eine Molekül Zucker oder der eine Würfel Zucker im Bodensee. Ja? So. Also was ist da drin? Das fragen sich alle Leute schon. Warum hilft das? Denn Sie wissen alle, dass es hilft. Ich auch. So. Wichtig, die Potenzierung oder Verschüttelung. Hahnemann nannte es Dynamisieren. Und das ist Zufügen einer Kraft. Eventuell entstehen da diese Wellenlängen oder Frequenzen im Megahertzbereich. Das muss untersucht werden. Und Hahnemann hatte schon gesagt, die Zahl der Schüttelschläge ist wichtig, aber nicht die Verdünnung. Der hatte keinen Nachweis, der ahnte es anscheinend. Und wie es meine Experimente zeigen, ist es tatsächlich so. So. Es gibt verschiedene Potenzen, ich hoffe, das wissen Sie, Tabletten, alkoholische Dilution, Saccharose-Globuli. Ja? Und die Saccharose-Globuli werden hergestellt, indem die alkoholische Dilution bis zur gewünschten Potenz hochpotenziert wird in Alkohol und dann auf Saccharose-Globuli gegossen werden und an der Luft getrocknet werden. Ja? Und wenn die Leute sagen, wir können mit Saccharose-Globuli gar nicht arbeiten und so, der Alkohol verdunstet besser in der Luft als Wasser. Und nach einiger Zeit ist auch das Wasser raus. Die werden einfach getrocknet. Und trotzdem bleiben die Photonen auf dem Zucker. Bis ich sie abschieße. Ja, man muss auch ein bisschen lachen, ne? Und daher, es gibt kein Wassermodell. Wasserstrukturen sind nur im Reimwasser möglich. Das habe ich dann dem geliebten Physiker, der immer dagegen ist, dann gesagt, der mit Wasser Experimente macht. Und dann habe ich gesagt, er sollte doch mal nicht sein Physikstudium fragen, sondern wie er das hier erklären will. Das habe ich in Berlin mal gesagt. So.
Eine Frage mit Wasserstrukturen, meinen Sie diese Clusterbildung?
und sowas. Das gibt es nur in Reibwasser. Das kann nicht sein. Ja? Und die Cluster, eben wenn sie nichts drin haben, schon. Aber wenn sie zum Beispiel Natriumchlorid oder ja, also drin haben, dann ist das ein Lösungsvorgang. Es ist eine Reaktion zwischen Wasser und Natriumchlorid-Ionen. Das sind dann zwar Strukturen, aber ist nicht das, was die das eigentlich meinen. Ja, das sind elektrische Strukturen, die auf Plus und Minus beruhen. So, in den USA wurden wässrige Potenzen hergestellt und deswegen waren die irgendwie sehr bedrückt. Also ich sagte, das kann gar nicht sein. Wenn es wirklich wässrige Potenzen in der Homöopathie gibt, dann sind sie nicht lange haltbar. Das heißt, wenn die in New York hergestellt werden und nach Los Angeles geschickt werden, sind sie schon kaputt. Da sind die Photonen schon von selber abdiffundiert. Das geht um die Haltbarkeit auch unserer Globuli und der alkoholischen Dilution. So. Und Wasserstrukturen, und jetzt kommt das nächste Argument, sind nicht auf Saccharose-Globuli übertragbar. Okay? Das geht nicht. Und das wusste unser Physiker auch nicht, da wusste er keine Antwort drauf. Ja, da muss ich mir doch Gedanken machen, wenn ich Nachweise in der Homöopathie mache. Da muss ich mir das doch auch mal fragen. Ja, aber sie haben einfach, das hat sehr lange im Pop-Institut gedauert, 3 Jahre, mehr als drei Jahre, bis mir der Kragen platzte und ich das gesagt habe. Damit war ich natürlich auch unten durch. Aber ich möchte, dass diese wunderschöne Homöopathie, diese Therapie mit mir, die so vieles machen kann, erhalten bleibt und einen wissenschaftlichen Untergrund bekommt. Das ist mein Ziel. So, also haben Sie es nochmal gelesen. Ja? Hahnemann hat schon mit Alkohol gearbeitet und nicht mit Wasser. Was soll das? Tschüss. So. Ich hatte das hier reingetan. Ich hatte inzwischen gemerkt, dass die Wissenschaftler, die mit Homöopathie arbeiten, eigentlich gar nicht das richtig machen. Die lesen die Originalliteratur nicht und stellen einfach die Globuli in Gedanken mit Wasser her und darauf schreiben sie irgendwie ihre Artikel. Haben ja auch keinen Nachweis, weil der so nicht geht, den sie immer durchgezogen haben. Schlimm ist das. Ja, aber sie hassen mich, weiß Gott.
Da können ja auch nicht alle Physiker sein.
Ich bin Biochemiker, ich bin ja, kein Biochemiker. Ja, so, nochmal habe ich das Resonanzprinzip nochmal erklärt, denn wir kommen ja darauf zu. Kann ich was wegmachen, ja? So, Nachweis durch magnetische Resonanz, erste Methode. Nachweis der Photonen in Hochpotenzen. Ich glaube, ich sollte doch erstmal ein Foto von dieser schönen, von den Tesla-Spulen zeigen. Da gehe ich jetzt mal ran, wenn ich mit dem Ding nicht umgehen kann. Schließlich und endlich, wir wollten immer im elektrischen Feld alles nachweisen, es geht nicht. Ja? Dies hier sind diese Tesla-Flachspulen. Hier unter dem Brett ist die Primärspule und hier auch eine Primärspule. Und diese Primärspule wird eingespeist von einem Oszillator mit der entsprechenden Frequenz. Und sehr ähnlich Mikrowatt. Der Oszillator kostet 12.000 Euro, damit ihr euch eine Vorstellung macht, wie fein das Ganze ist.
Aus was ist die Spule hergestellt?
Das ist Metall und die wird...
Was für Metall?
Kann ich jetzt nicht sagen. Nee, Kupfer ist es nicht, aber so eine Mischung ist es, ein Mischmetall. Herr Schwiele äußert sich nicht darüber, weil es ein Patent ist. Okay? Und diese Spulen sind... und miteinander wie auf einer Kassette gewickelt, sie sind miteinander verbunden, aber hier oben nicht. Und Sie sehen gleich noch ein anderes Bild, unten drunter die Primärspule, das 1 cm oder 1,5 cm Luft dazwischen. Und wahrscheinlich durch die Faraday-Induktion trennen sich hier auf dieser Spule elektrisches Feld und Magnetfeld. Und hier sind die Antennen dazwischen und der Reifen rundherum ist eine Magnetfeld- Luftantenne. Die misst nur das magnetische Feld über den Spulen. Und nur die Antenne ist nachher mit einem Spektrumanalyzer verbunden.
Ich glaube, so kann man das besser erklären.
Mhm. Hier ist nochmal ein zweites Bild. Hier ist nochmal, da war auch ein Zahnarzt dabei, der hat gesagt, das geht nicht, dass ich mit der Hand rangehe und mit dem Globuli über die Spule gehe. Er hat mir also da, in der Klammer ist unser Gläschen, worin wir immer Homöopathika haben. Und da sind dann 4 Globuli drin, später auch mal 16 Globuli, nicht mehr. Jeder Versuch hat sein Optimum und nur dann geht es. Und das muss man auch erstmal ausprobieren.
Und gab es da einen Unterschied zwischen 4 oder 16?
Bitte?
Gab es für Sie dann einen Unterschied zwischen 4 oder 16?
Ja. So. Dann haben wir hier nochmal, da ist nochmal ganz lang der Arm, der da über die Spulen geht, mit den Globuli dann in dem Gläschen. Und links ist der Oszillator oder Generator, der den Saft gibt. Und hier haben wir ein Bild mit allem.
Also hier rechts ist der Frequenzanalyzer, der nur mit der Magnetfeldantenne verbunden ist. Und hier ist der Oszillator, mit dem also praktisch die untere, das Schwarze, wenn man noch was Schwarzes sehen kann, unten wird die Frequenz eingespeist. Die Frequenz, die sich dann ausbildet mit der Longitudinalwelle, ist abhängig von der Anzahl der Rundungen der Sekundärspulen. Okay.
So, und wenn ich dann...
Wie groß ist das denn alles?
So. Eine Spule so klein, ja. Und die, also das ist ja das ganze System, man braucht immer eine Sender- und eine Empfängerspule, ja, immer doppelt, damit man ja zwischen den Antennen die Welle hat, die Photonen hat, die Photonenwelle, ja. Die misst man ja eigentlich. So, und hier muss ich das ja auch zeigen. Wir hatten also diese zwei verschiedenen Spulen, die etwas kleinere und die etwas größeren Spulen. Einmal 6,9 MHz und einmal 2,06 MHz. Und hier haben wir, das hier sind Zentimeterangaben, von außen der Spule bis zur Innen, bis in die Mitte der Spule. Und das H-Feld ist das Magnetfeld und Sie sehen, hier ist das elektrische Feld ganz unten. Und das ist was ganz Tolles eigentlich, denn ein Magnetfeld herzustellen, ist sehr schwer in der Wissenschaft. Nuclear Magnetic Resonance, kennen Sie ja. Und wenn man da reinkommt, dann muss man alles machen, wenn man da in diese Bude reinkommt, wo da gemessen wird. Also das ist sehr schwierig. Und dann, jetzt haben noch Italiener so ein magnetisches Device hergestellt, womit sie dann mit magnetischen Frequenzen Embryos oder embryonales Gewebe bestreiten und haben dann denselben Effekt gekriegt, als wenn sie Calcium gegeben haben. Das Magnetfeld ist nicht. So, und hier, also hier drauf kommt es an, und das ist ungefähr 3 cm, da noch ein bisschen früher, 1,5 oder so Zentimeter, 2 cm vom äußeren Rand der Spule. In diesem Magnetfeld müssen die Globuli liegen, sonst können sie keine nachlassen. Herr May hat immer behauptet, man muss in die Mitte, ins E-Feld, dann von hier aus das Leben, also das Flug kommt nicht. Das ist schon erstaunlich. Aber da kamen wir alle erst hinterher so drauf, ja? Wer ahnte, was wir da für Ergebnisse hatten?
Ist das beides bei jetzt angenommen bei den 4 Globuli oder verhält sich
hier
das
ist jetzt,
bei 4 und 16 gleich?
Nein, das ist jetzt frei ohne Globuli, um okay. Einfach mal die Felder auszumessen, die da entstanden sind. Ja. Denn ich muss ja sagen, was ist da eigentlich, was ich da habe? Ja? Das ist ja der Grund. Und dann machten wir alle ein blödes Gesicht, weil das nur im Magnetfeld geht. Ich wurde dann von Herrn Professor Meil in den Boden gehauen eigentlich, weil er ja in die Mitte der Spule das Lechton angeblich mit irgendwelchen Aschoff und was weiß ich versuchen, angeblich was kriegte. Und wir haben gemessen und gemessen und wir kriegen nur mit den Globuli im Magnetfeld eine Resonanz. Nur dort. Und sonst geht's nicht.
Ich fasse jetzt mal zusammen.
Ja?
Man kann das nicht messen, wenn das nicht getrennt ist. Also es muss getrennt sein zwischen elektrischem Feld und magnetischem Feld.
Ja.
Messung geht nur im Magnetfeld.
Ja. Und dafür hatte jemand NMR für mich aufgenommen, ein Physiker, und jemand hat dann Squid-Technik probiert im Klinikum von Jena. Aber wir haben da ganz wenige Versuche, und der ist dann in die Altersfreizeit verschwunden und weg war er. Ja, man will nicht so gerne für alles, was Neues und Frisches, einstehen. Ja? Da haben viele den geraden Rücken nicht. Das wird dann ein Bambusrücken. So, jetzt haben wir die ersten Versuche damit Sie es jetzt auch wirklich verstehen, was da läuft.
Entschuldigung, darf ich
das? Ja, sicher.
Sie erwähnten eben Versuche mit embryonalem Gewebe im Magnetfeld.
Mit Magnetfeld, Calciumfrequenz, magnetische Calciumfrequenz. Wenn Sie mir vielleicht Ihre Adresse und sowas aufschreiben, ja. E-Mail-Adresse, dann schicke ich Ihnen, das ist die Universität in Rom, ja. Eine ganz bestimmte Gruppe. Und der Folletti hatte da immer Vorträge gehalten. Ja. Das war wahnsinnig interessant. Aber der hat jetzt eine Praxis in Lugano. Und ja. Und ja, und jetzt hatten wir also dann rausgekriegt, ich sage es ja mit unserem Engel, dass die Katharsis und die Adentum diese Frequenz zum Beispiel bei 6,9 MHz hat. Ja? Und wenn jetzt also die Spule hat um 6,9 und die haben eine Resonanzfrequenz auch um 6,9, ich sage extra um, das verschob sich dann so ein bisschen und das ist ganz wichtig, dass sich das ein bisschen verschiebt für jedes Mittel. Die liegen nicht ganz aufeinander nachher, das sage ich Ihnen, im Frequenzspektrum. Das ist wichtig für die Homöopathie. Und hier, das ist das Magnetfeld, das ist ein bisschen ungeschickt gemacht. Hier wird das Magnetfeld gemessen und hier haben wir Leerwerte, ja, Placebo. Wir haben auch das leere Glas, also mit dem Kreis, das ist alles, liegt alles übereinander, den Placebo, also Globuli ohne was, ist klar. Und dann haben wir eine Arnika, die dort keine Frequenz hat. Und ich habe auch noch Capsicum und ein paar andere gemessen, die bleiben hier in diesem Bereich. Haben wir aber dieselbe Frequenz auf dem Globuli, wie die Maschine hat, dann kriege ich eine Resonanz, eine Dämpfung des Magnetfeldes. Ja? Und wenn ich dann, das hatten wir dann, und wenn ich dann meinen lieben Freunden sagte, ich gehe jetzt Globuli Homöopathie messen nach München, dann kennen Sie das?
Dann müsste man jetzt für Annika rausfinden.
Weiß ich, ich zeige es nachher. Die hat bei 1,823 eine Frequenz.
Ach, okay.
Und auch bei 2,06, meine ich, ja. So, und jetzt war Ihre Frage, KD und C-Potenzen, dieselbe Potenzhöhe, wie viel Energie haben Sie?
Und da sehen Sie etwas Schönes, ich habe also von der Uhr, ich habe eine 1000er Korsakoff-Potenz, also MK, ich habe eine 10.000 von DHU, ich habe eine D1000 von DHU. Und in etwa ist das alles der gleiche Wert, den ich aufwenden muss, um die Photonen abzuspalten von der Glucose. Haben Sie höhere Potenzen? Also damit war alles gesagt. Ja? Maschinengeschüttelt spielt keine Rolle, handgeschüttelt spielt keine Rolle. Die Verdünnung spielt keine Rolle, sondern nur die Verschüttelung. Ja? So wie Hallmann es mal behauptet hat. So, und je höher es in den Potenzen geht, umso mehr Energie muss aufgewendet werden, bis die Photonen springen. Also jedes Mittel und jede Potenz hat einen charakteristischen Wert, ja, ein charakteristisches magnetisches Feld mit einer bestimmten Resonanzfrequenz, damit man, dass dann die Photonen abgehen. Es ist der Punkt für die Messung der Potenzhöhe.
Man hat ja immer von der Dynamis gesprochen, ne?
also der Dynamik, die da ist.
Ja, aber
das, was da in Bewegung kommt.
Ja, und hier haben Sie den Beweis, es sind zum ersten Mal Potenzhöhe gewesen. Sie brauchen ein bestimmtes resonantes Feld für jedes Mittel, für jede Potenz und für jedes Mittel. Es ist nicht bei allen dasselbe. Aber die Potenz geht hoch. Ja. Immer dann werden die Photonen abgespalten. Das ist neu in der Physik, das gibt es gar nicht.
Aber wenn man Pollacks Buch liest, oder ich habe mich mit ihm mal unterhalten, ich muss ihn nochmal anschreiben, dann sagt er auch, das Wasser ist Träger der Photonen von der Sonne und bringt praktisch die Photonen überall hin, bis in unseren Organismus. Und damit hat er recht. Und da stimmen wir überein. So, also die erste Potenzmessung, Potenzhöhenmessung in der Homöopathie. Man soll es nicht glauben. Ja? Ist besser, ich mache so langsam, gell? So, und Sie sehen ja, Bovista haben wir auch ausprobiert. Und ich kann dazu noch ich erzähle dazu noch etwas. Da wollte eine russische Materia Medica Firma aus Moskau, die riefen mich dann an. Ich habe mich beide auf den Hintern gesetzt. Ich dachte, was soll das denn? Ja, können Sie für uns die Globuli messen, die wir herstellen? Ich sagte ja. Und ich hatte also versucht, mit Schwille und Ambrosch einen Termin auszumachen. Das war dann so Oktober. Nicht ahnend, dass die Russen nicht sehen wollten in ihrer Firma. Dann habe ich den Russen geschrieben, ich muss bei Remedia, ihr kennt alle Remedia, hoffe ich, ja. Die machen noch verschiedene Arten von Potenzen. Die will ich jetzt bestellen. Für einen Reproduktionsversuch nach 8 Jahren muss ich ja zumindest die Mittel nochmal haben, ob das alles stimmt. Ja, und dann kriegte ich die Mittel. Schwille und Ambrosch sagten, ja, mit dir machen wir nochmal einen Versuch. Die wollen 200 Euro bitte pro Stunde haben, normal. Aber für dich machen wir nochmal ein Wochenende umsonst. Ich nahm also diese Potenzen, die ich bei Remedia bestellt hatte. Und dann konnten wir nachweisen, dass das ein totaler Betrug war, dass sie mich schon wieder leimen wollten.
Schon wieder was?
Leimen. Remedia bzw. die Russen von Moskau. Sie gaben mir für eine, da waren die Fläschchen vertauscht, 1 Million Arnika, ja, 1,8 hatten wir dann eine Spule, Megahertz, war dann in der für 100.000, aber in der für 100.000 hat man ungefähr eine 10.000, also ich könnte es euch zeigen. Und so in dem Stil ging das weiter. Dann war die ECH-Tagung in Zürich. Und da war der Pharmazeut von denen da, den mochte ich eigentlich schon über Jahre und ich dachte immer, der findet das toll. Und dann sagte ich, Nikita, so hieß er, der gibt's noch, gib jetzt zu, dass die alle vertauscht worden seien und dass die gelogen gewesen sind. Sonne, Birne? Ja, Karin. Das war der zweite Versuch, wie man mich aufs Kreuz legen wollte. Aber ich habe die ja gemessen. Ja? Und nochmal schon ein Zwischending. Ich habe die Globuli gemessen, die, das war 2013, die wir 2009 gekauft hatten und auch gemessen, also 2009 im Institut bei Pop gemessen haben. Das waren nur 100.000 und noch ein bisschen höher. Und leider Gottes muss ich euch sagen, nach 3 Jahren war da draus jetzt eine Tausender geworden oder zwischen Tausender und Zehntausender. Also die Potenzhöhe nimmt ab, weil die Photonen abdiffundieren. Darf ich euch das so mal ein bisschen sagen? Es ist noch das Mittel, aber die Potenzhöhe nimmt ab, weil von alleine die Photonen schon abdiffundieren. Okay? Ich glaube höchstens noch, dass bei Tiefpotenzen noch was drauf ist, weil da noch größere Moleküle sind, wie noch restliche Proteine oder so. Sie sind größer als die Saccharose-Globuli und die haben
Ansteigen von Wasser, Alkohol, Saccharose und große Moleküle, die ja auch drin sind, wenn wir homöopathische Mittel herstellen, werden die Moleküle ja immer größer und das Magnetfeld, das jedes Atom hat, wird dann also mit steigendem Molekülgehalt, also mit auch immer größer. Und deswegen könnte ich vielleicht sagen, dass die, die noch Substanz haben, die Homöopathiker, eventuell noch ein bisschen haltbarer sind.
Aber die stellen doch teilweise, also jetzt zum Beispiel Remedia auch, ja, stellen ja teilweise ihre Potenzen noch aus Originalpotenzen von Hahnemann her.
Nö.
Doch.
Ehrlich?
Hat er doch gesagt.
Der hat Robert. Der gesagt?
Ja,
der Münz hat das gesagt?
Ah, ja, klar.
Den Erschlag. Habt ihr nicht gehört.
Ist, denn, ja? Ist Ihnen da irgendeine Gesetzmäßigkeit aufgefallen? Also könnte man sagen, ein Arnika, ach was weiß ich, im Laufe von 2 Jahren geht es so und so viel Potenzen zurück?
Ja, habe ich ja gemessen, habe ich gerade gesagt.
Ja, aber das ist schon, aber wie viel haben Sie nicht gesagt?
Müsste ich jetzt ausrechnen? Ja, müsste ich.
Ist es egal, um welches Mittel es sich dabei handelt?
Ich glaube ja.
Ja. Also das Verhältnis zur Zeit für die Wanderschaft der Photonen.
Ja, vielleicht heben Sie die Frage jetzt nochmal auf. Ja. Ich bringe da noch was. Ja?
Ist dieser Prozess irreversibel?
Ja.
Irreversibel?
Ja, die gehen doch irgendwo in die Luft.
Ja, aus der Flasche raus?
Ja.
Was hast du jetzt gesagt?
Ja, wenn die ganzen Kübelchen unter Verschluss waren die ganze Zeit.
Auch. Schaut, wenn wir gemessen haben in München im Faraday-Käfig und auch bei Pop, konnten wir nicht mehr als 3 Tage arbeiten, weil wir die Photonen nicht rauskriegten. Und da gingen die Leerwerte oder die Background-Werte so hoch. Und nachher wurden wir fast irre, weil wir ja dann in der Arzneimittelprüfung waren. Ja? Ich habe von Cantharis Tinnitus gekriegt. In dem Käfig. Und jetzt haben wir aber eine Methode, also der hat lange Kabel gehabt, der Josef, und wir haben dann draußen gesessen. Er sagt, ich gehe da nicht mehr rein.
Verbrennung gekriegt oder was?
Nee, der kriegte seine alte Lungenentzündung wieder.
Oh, scheiße.
Also Teile davon, ne? Und dann brauchte er Cantharis und Phosphor und dann ging das. Aber trotzdem, ja, und als wir denn, ja, und dann Batschpe und ich, als wir dann mal gemessen haben, am 3. Tag, dann habe ich gesagt, also bitte korrigier hier den Fehler, das ist schwer, einem Inder zu sagen, dass er einen Fehler korrigieren soll, ja. Und dann habe ich ihm gesagt, der ging auch schon so hin, wir hatten alle Kopfschmerzen ohne Ende und dann können sie nicht mehr messen. Das muss erst mal raus. Und am Anfang haben wir dann gewartet, 20 Minuten mindestens in dem Faraday-Käfig vom Schwille, bis der Frequenzanalyzer nichts mehr zeigte. Der zeigte das ja an, die Magnetfeldantenne war ja intakt und die maß das. Und dann haben wir dann einen Ventilator hingestellt, Fenster aufgemacht, bis eben der Frequenzanalyzer wieder eben, pot eben war, dass wir wieder messen konnten. Ja? So.
Ob hier dann Torstellung 10-200 bei so einem Magneten?
Bitte?
Torstellung 10-200 hilft aus diesem Magneten da rausgekommen.
Ja, wir kamen raus.
Ich habe mal Mittel abgefüllt.
Ja.
Also mit ganzen Kasten voll, da war ich hinterher auch ein bisschen gegangen.
Ja, natürlich wird man
das
da.
Das geht ziemlich schnell, dass man da wieder raus ist.
Wie
heißt das mit? Teukrieg. So, und hier also ein Ergebnis. Das Ergebnis für die Tesla-Spulen hier. Ein bestimmtes resonierendes magnetisches Feld ist charakteristisch für jede einzelne Arznei und Potenz und trennt die magnetischen Photonen von ihrer Trägersubstanz, Wasser, Ethanol und Saccharose. Das ist wirklich auch in der Physik neu, außer dass der Pollack das beschrieben hat. Ja? Und die Anzahl der Schüttelschläge definiert die Potenzhöhe. Ja? Unwichtig ist die Verdünnung. Also kann man Korsakow-Potenzen kaufen, sind viel billiger.
Ich habe noch mal eine Frage zu der Anzahl der Schüttelschläge. Also es gibt ja unterschiedliche Firmen, die auf eine unterschiedliche Art potenzieren. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nach Vegeta Metall 4 Minuten potenziere, habe ich mehr als 10 oder 100 Schüttelschläge.
Ja, das wissen wir ja nicht. Wir brauchen Forschung, um zu gucken, wie viele Schüttelschläge brauchen wir nur eigentlich.
Ah, okay.
Das wissen wir ja nicht. Jeder macht nach seinem Gusto, ja? Chacun a son goût. Und das ist das ja. Da kommt ja nie was Gescheites raus.
Also das Einzige, was man vielleicht sagen kann, ist, dass es eben dann nicht die gleiche Potenz ist oder nicht die gleiche Stärke oder nicht die gleiche Frequenz,
ja,
die dabei
ist. Ja, es sind nicht immer dieselben Mittel. Mhm. Ja, und normalerweise sollte die Welt die homöopathischen Mittel alle nach Hahnemann herstellen. Ja. Ja? Ich habe dann inzwischen gehört, ich habe dann ja gemosert mit dem Alkohol. Jetzt machen die Amerikaner auch schon mit Alkohol. Das ist jetzt schon keine Frage mehr. Ich habe auf der ganzen Welt praktisch das Wasser abgeschafft für die Potenzierung der Homöopathika. Das habe ich gepackt. Und die ECH hatte sogar begriffen, dass sie jetzt den Indern sagen muss, dass sie alles nach Hahnemann herstellen müssen. Ich konnte es kaum noch glauben. Ja? So, ECH, wissen Sie, was das ist? European Committee for Homeopathy. Das ist eigentlich die Gruppe der homöopathischen Ärzte, die sich in Europa in dieser Gruppe zusammengeschlossen haben, beziehungsweise die Abgesendeten der homöopathischen Vereine Europas. Die sind in der ECH zusammen. Und hier zeige ich Ihnen mal ein paar Spektren. Und zwar war das eine Schwierigkeit, die Spektren zu zeigen. Das heißt, wenn man ein Spektrum zeigt, haben Sie immer irgendwo, wenn Sie ein sichtbares Licht, irgendwas muss stimulieren, damit man ein Spektrum zeigen kann. Wie mache ich das jetzt? Wenn ich jetzt 6,9 Megahertz habe, da kann ich nicht mit 6,9 Megahertz stimulieren. Und jetzt haben wir aber dann gemerkt, dann haben wir die Resonanzfrequenzen wieder ausgependelt, das darf ich gar nicht sagen, von den Mitteln, und haben, das wissen Sie auch, dass man das,
und haben dann entdeckt, dass die Bomista bei 4,7 Megahertz ein Resonanzspektrum hat. Und dann habe ich die Bomista auf 2,06 Megahertz, auf die Spule von 2,06 Megahertz gelegt, habe die also damit stimuliert und das Spektrum wurde dann eingestellt von dem Spektrenanalyzer bei 4,7 bis 4,72 Megahertz, weil es hier, das ist hier so eng, weil die Sender Münchens da gestört haben. Okay? Und wir haben die ja ausklammern müssen. Und deswegen haben wir da ein sehr kleines Frequenzfenster. Und dann habe ich die Mikrovolt, also das magnetische Feld, ein bisschen höher geschraubt, bis diese Spektren zu messen waren. Und blau ist der Placebo, die haben wir alle einzeln gemessen, aber übereinander gelegt, damit man einfach was sehen kann, also mit dem Computer übereinander gelegt. Und ja, das ist die Bovista. Und da unten hat man das mal mit Cannabis und das Braune sieht man hier oben nicht. Das ist eigentlich eine stehende Welle gewesen von Bovista CMF und die hat man dann bei 56,2 Mikrovolt gemessen. Und jetzt haben wir das System umgedreht. Wir haben bei 4,76 MHz die Bovista stimuliert. Ja? Da oben ist sie stimuliert durch 2,06 MHz. Das zeigt, dass die Bovista zwei Resonanzfrequenzen hat. Also einmal mit der einen stimuliert und einmal mit der anderen Frequenz stimuliert und das Fenster dann dort eingestellt, was wir messen wollten. Okay? Und das ist jetzt nicht neu, es gibt im neuesten Physikbuch, dass also Photonen mehrere Resonanzfrequenzen haben. Und Bill Tiller hat mir dann in Amerika gesagt, William Tiller, vielleicht kennt einer den, Stanford University, habe ich gesagt, gibt es denn das mit mehreren Resonanzfrequenzen? Da hat er mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, yes, my dear. Und damit war das Ganze okay. Ja? Und hier ist das, mit das Spektrum mit Cantharis und Argentum. Und Argentum und Cantharis haben Gott sei Dank auch bei 2,06 MHz eine Resonanzfrequenz. Und damit haben wir dann stimuliert, excited, ja. Und haben dann bei 6,85 MHz und 6,95 MHz das Spektrum aufgenommen. Das im Megahertz-Bereich, was hier sehr dicht aneinander ist, ist entsetzlich auseinander. Und blau ist wieder Placebo, der ist aber nicht da, wo unsere Cantharis und das Argentum sind. Ja? grün und rot. Und weil ich sagte, Gott sei Dank bei 2,06 MHz, Pop hatte nur einen Generator, der uns 2,06 MHz und drunter lieferte, bitte. Und deswegen waren wir ganz dankbar nachher, dass die Argento Metallicum und die Cantaris auch dort ein Frequenzresonanzspektrum haben. So. Das hat übrigens, Argentum ist ein Nierenmittel, wenn man will, und die Cantaris auch. Und so müssten die eigentlich Folgespektren haben. Die Spektren müssen nebeneinander liegen, wenn es Folgemittel sind. Das ist meine Interpretation, bitte. So, mehrere Resonanzfrequenzen einer homöopathischen Arznei. Stimulierung mit einer Resonanzfrequenz ermöglicht das Frequenzspektrum der anderen zu messen. Das ist schon toll. So, Tesla-Flachspulenergebnisse, Beweis von Photonen durch Dämpfung des magnetischen Feldes der Longitudinalwellen im Nahfeld, Antennenbereich der Tesla-Flachspulen. Ich glaube, jetzt haben Sie es verstanden, wenn ich das so zusammenfasse. Dann Photonen der homöopathischen Arzneien haben mehr als eine Resonanzfrequenz. Dann Identifikation der homöopathischen Arzneien durch ihr charakteristisches Frequenzspektrum ist jetzt möglich. Und zunehmende Potenzhöhen benötigen steigende magnetische Resonanzfelder zum Ablösen der Photonen. Okay? So, jetzt Schlussfolgerung, Hahnemann hatte recht, Zahl der Potenzierungsschritte ist wichtig, nicht die Verdünnung. Die zweite Methode ist die Delayed Luminescence mit Hilfe eines modifizierten Photomultipliers, Stimulation der homöopathischen Mittel, Argentum Metallicum CMK, das ist eine 100.000, Cantaris 100.000, durch ein, und jetzt kommt der Unterschied zu den Tesla-Spulen, durch ein konstantes, resonierendes, elektromagnetisches Feld. Wir hatten hier kein Gerät, das nur ein Magnetfeld gemacht hat. Und ich hatte erst gedacht, das geht nicht, aber da ist ja auch ein Magnetfeld dazwischen. Und die möglichst einstellbare Frequenz war dann 2,06 MHz und dazu 50 Volt. Warum so hoch? Weil ein Kupferkabel um die Messzelle gebunden war, dass die dieses Feld hatte, bekam vom Oszillator. Und jetzt muss aber dieses Feld noch durch die Messzelle durch und das im Faraday-Käfig. Ja, und wir hatten das nachher hin und her, wir hatten die Spule reingelegt, eine Kupferspule in die Messkammer, aber dann musste sie offen sein, weil man ja das Kabel hatte. Und da kriegt man aber dieselben Ergebnisse, als wenn wir 20 Windungen Kupfer um die Zelle machten und dieses riesen konstante Feld aufgebaut haben. Das ist wichtig, das ist ein anderes Ding. Da kommt auch kann man dann nochmal die Versuche drehen. Hier habe ich ein Bild davon. Das ist die Messzelle von dem Photomultiplier. Und Sie wissen, wie groß so eine Krümette ist. Ne? Und da haben wir dann 16 Lodi reingelegt. Und oben, also relativ weiter höher, ist der Photonendetektor, der das misst. Also da muss schon was von dem Zucker abgehen, bis der da oben messen kann. Ist also nicht daneben. Und hier wird also auch durch dieses Feld, wenn man die Resonanzfrequenz anlegt, praktisch die Photonen vom Saccharose-Globuli oder vom Alkohol, später haben wir auch Alkohol gehabt, getrennt. Und danach werden die Photonen dann gezählt. Okay? So, und die Rohdaten von so einer Abklingkurve, man stimuliert und dann gibt es eine Abklingkurve, ja? Die Photonen werden dann immer weniger. Erst kommen ganz viele, wenn man stimuliert hat und den Stoß gibt, und dann klingt es langsam ab. Und so heißt das Delayed, verspätete Licht. Ja? Und das wird dann gemessen. Da, wo es dann anfängt, da gibt es dann Werte dazu, und so kann man also etwas berechnen. So, das ist die berühmte Gleichung, die Batschbem mit Pop eigentlich zusammen entwickelt hat. Und jetzt wissen ja einige Leute, dass es diese sogenannten Biophotonen gibt. Und die kann man mit dem B1-Wert dieser Formel erfassen. B0 ist übrigens oben an der Y-Achse, da wo die Stimulierung anfängt. Und B2 sind die magnetischen Photonen, die homöopathischen Photonen, die man mit BWL2-Wert messen kann. Und die Photonen mit dem WL1-Wert werden vom lebenden Gewebe abgegeben. Und die, sagte der Beispielerzug, des totes Gewebe, aber Homöopathie ist eigentlich kein totes Gewebe, ich würde sagen, das sind magnetische Photonen. Popp hat auch immer zwei Arten von Photonen gemessen und hier in dieser gleichen sind sie beide erfasst. Und der Witz ist, wenn wir den B2-Wert haben, also Homöopathie messen, dann ist der hier im Background. Ja, und umgekehrt, wenn man die emittierenden Photonen von lebenden Geweben misst, ist dieser hier im Background. Also weniger erhöht.
Das muss man also wissen. Und N von T heißt dann?
Genau.
Das gibt die Gesamtzahl der Photonen. Und somit misst man hier die Zahl der Photonen der homöopathischen Lebe. Das wird jetzt wichtig, wenn man die Potenzen messen will.
Das wusste ich ja auch nicht, aber ich bin auch dahinter gekommen. So. Diese Methode ist ein Beweis der Quantenstruktur der Photonen der homöopathischen Mittel. Hier wird das nochmal erklärt, was ich Ihnen gesagt habe. Kann ich weitergehen? Die Ergebnisse von Methode 1 und 2 sind vergleichbar. Homöopathische Arzneien sind Photonen, magnetisch gebunden an ihre Trägersubstanz, Wasser, Alkohol, Saccharose, Laktose. Ja? Sie haben mehr als eine Resonanzfrequenz. Die Potenzhöhe ist messbar, Identifikation durch ein Frequenzspektrum. Und eine Qualitätskontrolle der homöopathischen Arzneien ist jetzt möglich. Zwar habe ich nur 5 Mittel gemessen, aber das muss natürlich weiter gemacht werden. So, hier habe ich nochmal ein paar Frequenzen aufgeschrieben, aber das haben Sie vorhin schon verstanden, also weiter. Hahnemanns Simile-Regel, Similia similibus currentur, wird nach mir so ausgedrückt. Die Frequenz der homöopathischen Arznei muss mit der Frequenz des Patienten übereinstimmen, um durch Resonanz zu heilen. Bei den Spektren. Ja. Nein, nein, nur die Spektren, die müssen ja auseinander liegen. Ja, ja, das ist ja hier auch Ähnliches. Hahnemanns Simile-Regel wird nicht in Zweifel gezogen. Sie gilt nach wie vor, nur die kann so ausgedrückt werden. Okay? Messung von unbekannten homöopathischen Hochpotenzen mit Methode 2. Das ist meine letzte Veröffentlichung. Ich will Ihnen da den Spaß nicht nehmen. Also gebraucht, bestellt wurde bei Cemon in Italien, in Neapel. Da muss immer ein Punkt dazwischen, wenn man die Firma da nimmt. Und ich habe bestellt eigentlich diese Mittel. Ja? Und zwar wurde erst Agent, ich habe wieder bestellt in Ethanol. Ich wollte mal sehen, wie reagieren Saccharose Globuli und wie sind die ethanolischen Potenzen. Das war eigentlich mein Ansatz. Und Batschbe war noch da, wir mussten das also zusammen machen. Und ich hatte dann wieder eine Argento Metallicum CMK bestellt, weil ich ja wissen wollte, kriege ich die gleichen Photonzahlen für diese Potenz.
Auf Alkohol oder Globuli?
Ja, das war mein Ziel. Und ich hatte auch Cantharis nachher bestellt. Und ich wollte auch Placebo-Globuli haben. Und da erzählt mir doch der Luca,
der Pharmazeut von Cemon aus Neapel. Ich war Italiener, trotzdem. Erzählt er mir, ja, meine Saccharose Placebo-Globuli, die dürfe er nicht als Placebo-Globuli benennen, sondern er würde die so benennen. Und nachher hat er nochmal welche geschickt, die würde also so benennen, 35K. Ich dachte, hier drehe ich einen Streich. Ich weiß, dass man mit dem Photomultiplier eine Argentometallicum 6K nicht messen kann. Die verschwindet im Background. Der Photomultiplier misst erst ab einer CM, ab einer 100.000. Darunter kriegen Sie Copelorus. Und dann dachte ich, den werde ich jetzt zeigen. 200K bestellt, 6K bestellt, damit ich ja vielleicht den hier überlisten kann.
Die alkoholische, den alkoholischen Vergleichswert habe ich in meiner Apotheke machen lassen. 18% und 50% Alkohol. Gott sei Dank. Jetzt wollen wir mal gucken, was die mit mir gemacht haben, oder?
Ja.
Das wird doch sehr spannend.
Ja.
Jetzt muss ich euch noch sagen, in der ECH ist ein Herr Wassenhofen, mein größter Feind. Und sein Freund ist Carlo Rezzani, ein Italiener, der, beide sind irgendwie über Boiron in Brüssel mit denen hier verbunden. Okay? Und ich hatte dem Luca, dem Pharmazeuten, geschrieben, Mensch, kannst du mir nicht mal schenken, ich muss alles bezahlen. Pustekuchen, ich musste 300 Euro bezahlen für den Mist, den sie mir nachher, oder vielleicht kein Mist, vielleicht was Glück, geschickt haben. So. Die Veröffentlichung zu schreiben war unglaublich schwer, aber ich habe dann Standardwerte genommen von Placebo-Globuli, ja, und Argentum Metallicum CMK. Jedes Mittel wurde um die 50 Mal gemessen. Irgendjemand schmeißt mir vor, ich habe nur zweimal gemessen. Ja? Damit schreckt man dann die Homöopathen in Europa. Und zwar sind das hier, ich hatte noch Referenz Saccharose-Globuli, aber ich habe das immer gerne frisch. Sie sehen, wir haben hier eine Zahl von Photonen, ja, unter 500 für die Referenzwerte. Und die Hunderttausender, das hier ist über die Stimulierung mit sichtbarem Licht, also da haben die auch Frequenzen. Aber weil das ein breites Spektrum ist, kann man das nicht auseinander definieren. Okay? Wenn ich eine extra Resonanzfrequenz angebe, wie hier oder da, ja, da kriegt man immer höhere Werte von Photonen. Das zeigt hier immer die Photonenanzahl an. Und hier haben wir die Cantalis 100.000. Und eine MK, die sind ja fast miteinander vergleichbar. Erst ist es nach Finke-Methode hergestellt und hier eben nach Kosakow. Und da auch. Das ist ein bisschen höher, aber im Bereich, der Bereich ist noch gut. So. Also Standardwerte, das muss man mehrere Male messen, ja, und so weiter und so fort. Jetzt die ethanolischen Substanzen, da ist der Ethanol, den ich bestellt hatte. Und wenn ihr jetzt seht, 40 Mikroliter, weiß jemand, wie viel das ist? Entspricht 16 Globuli. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Und Sie sehen, also Argentum Metallicum hat mehr Photonen als der ethanolische Wert, der ist höher als die Saccharose-Globuli. Warum, weiß kein Schwein, aber egal. So, und jetzt habe ich die alkoholischen Potenzen innerhalb eines Monats, die ich noch hatte, wieder gemessen. Und die frischen, ich hatte nochmal frische gekriegt, tatsächlich richtige. Sehen Sie, rechts, die sind einen Monat alt. Das heißt, die alkoholischen nehmen ab. Und zwar eine Menge. Wenn man das standardisiert, das sind dann ungefähr ja, um die Hälfte. Ja? Und damit nimmt die Potenz ab. Das muss man sich mal vorstellen. Die alkoholischen sind also weniger stabil. Und ja, und dann habe ich im zweiten Monat nochmal bestellt. Und dann haben sie mir diese schönen Dinge geschickt. Alkohol nämlich. Ich habe sie aber bezahlt, bitte. Die sind nicht billig, die Hunderttausender bei Eschemon. Damit haben sie mich reingelegt. Dann habe ich eine CMK und das Ergebnis ist hier, die B2-Werte sind höher als die einer CMK. Sie haben mir also eine sehr, sehr viel höhere Potenz geschickt. Sie müssen die Differenz sehen vom Leerwert oben. Ja,
es sind alles Mittelwerte immer, die Fallteile da ausgerechnet. Und das muss ungefähr eine 500.000 sein, die sie mir stattdessen geschickt haben.
Und dann war es ja wieder billig, ne?
Ja, aber man muss wissen, was man da gekriegt hat. So, da haben sie sich einen Spaß gemacht. Bitte? Nee, die wussten genau, was sie verschickt haben. Die mussten ja alles potenzieren. Und zwar sehr differenziert. So, Ergebnis, falsche Lieferung. Bestellte Argentum Metallicum CMK hat einen B2-Wert von 3000 Krauts mal Sekunde, also eine falsch gelieferte Potenz. Normalerweise hat Argentum Metallicum CMK einen B2-Wert von 1000 bis 1500 Counts mal Sekunde. Schön? Also da hatte ich ja wirklich ein Schnäppchen gekriegt, ne?
Aber was ist das für ein Sinn, dass Sie das falsch geschickt haben, um zu testen, ob Sie das wirklich dann messen können und einen anderen Wert kriegen, oder warum?
Weil Herr Wassenhofen wahrscheinlich, darf ich gar nicht sagen.
Die wollten die austesten,
fertig. Nein, ich denke, der Wassenhofen wollte selber und will immer noch selber gucken, wie die Homöopathie geht. Er hat mich immer eingeladen, ich durfte auch immer da reden, aber sie wollten eigentlich das zerstören. Weil, und jetzt kommt der Rückschluss, der Batschby immer dann gesagt hat, als er merkte, es gibt viel Geld für die Homöopathie, hat er dann gesagt, er hätte es entdeckt. Das hat also über Van Wyck bis in die ECH gereicht, dass ich also die Betrügerin bin. Eventuell ist es das, bin ich aber nicht. Ich konnte nachweisen, dass ich ab 2000 vor Bad Spee und Konsorten ja die Tesla-Spulen hatte und das schon längst entdeckt hatte. Und das andere ist dann, dass da der Physiker, der dazu ist, ich will den Namen jetzt nicht sagen, bitte, der dann sagte, die magnetischen Photonen gibt es nicht. Und beides bei Leuten, die nichts von Physik und sonst was verstehen und auch nicht nacharbeiten wollen, denn das muss man nacharbeiten und dann sagen, das stimmt nicht, statt ein Gerücht in die Welt zu setzen. Ja? Und jetzt zeige ich euch hier die Messungen. Ich habe die alle, ich habe ein Jahr auf dem Boden fast gelegen und habe die ausgedruckten Blätter miteinander verglichen, bis ich wusste, was da war. Dann kam noch das letzte, ich habe eben bei Hale Belgium, das ist das hier, habe ich dann gesagt, da kaufte ich immer meine Kausalkopfpotenzen. Und habe gesagt, Sascha, das ist die Einsprechpartnerin dort, schick mir doch mal bitte Placebo-Globulin. Ja, gänzlich neben Brüssel, wo Herr Wassenhofen lebt. Und dann fragte sie noch, was willst du denn haben? Große, kleine Globuli, so Art, die kannst du mir doch mal schenken. Also normalerweise geht es über Nacht. Und dann hatte sie mir, ich bin wieder in Reus, wir messen die. Und so hat sie mir dann eine Million Anwendung Metallicum statt Placebo geschickt. Und dann habe ich sie wieder angerufen. Ja? Und habe gesagt, du hast mir Argentum Metallicum eine Million geschickt. Ja. Anscheinend ist auch jetzt Hale Belgium mit Bohrung verbunden in Brüssel. Und daher wusste ich dann, dass das andere auch, die Cantaris, eine Million sein muss. Und eigentlich haben sie mir eine Eichkurve der homöopathischen Argentum Metallicum Sachen geschickt. Wenn man diese jetzt so schön aufeinander tut, ja. Die 200k war das natürlich nicht, die muss so einen Wert von vielleicht 200.000 haben oder 300.000 und man kann dann sehen, was sie mir da nun eigentlich geschickt haben. Und ich habe mich immer wieder beschwert und jetzt kommt der Punkt, wenn ich die auf den Kongressen getroffen habe von, ich sagte, jetzt schickt ihr mir doch mal. Das erste Mal habe ich geschrieben, ihr habt den Leerwert durchseucht mit Argentum und Cantharis, das kann ich hier nicht unterscheiden, ich mache nur die Frequenz. Ja? Da zeigt es mir dann beides. Aber ich kann nicht zwischen Cantharis und Argentum mit dieser Methodik da unterscheiden. Und dann habe ich geschrieben, ihr habt ja den Leerwert in diesen Mitteln rein getaucht. Daraufhin war dann Herr Wassenhofen in Warschau sehr respektvoll zu mir. Und dann sagte ich, ihr könnt es mir doch schenken. Und schickt mir wieder. Und dann haben sie wieder eine andere Potenz geschickt, die ist auch dazwischen irgendwo. Auch kein Leerwert. Und dann war ich in Los Angeles auf dem LMHI-Kongress, da waren die wieder, der Stämon hat unterstützt. Und dann kam mir Rezani entgegen und der Chef von Stämon stand da, ich habe mich mit denen unterhalten. Und ich sage, es kann nicht sein, dass ihr mich mir schon wieder geleimt habt. Sag das mal auf Englisch. Und dann kam der Rezani rein und hallo Karin und sagte dann voller Stolz zum Spinelli, zu dem Direktor von Schemann, ist doch toll, dass wir ihr eine Million Argentum Metallicum statt Placebo geschickt haben. Er hat zugegeben und die haben es auch zugegeben. Und der Luca, der Pharmazeut, sagte, Karin, wir haben nur getan, was uns befohlen wurde. Ich sage, ja, ich vergebe euch doch. Das war doch mein Glück, sonst säße ich ja heute noch ohne da. So, als Referenz bzw. Placebo-Globuli wurden mir Potenzen zwischen 10K und 1 Million geschickt. Eine Eichkurve für künftige Qualitätskontrollmessungen von Hochpotenzen. Niemals bekam ich Referenzglobuli, dafür schickte mir Hail Belgium Argentum Metallicum 1 Million. Und Cemon Neapel und Hail Belgium bestätigten den mit mir durchgeführten Doppelt-Blindversuch. Schön?
Ja, wunderbar.
So. Ich glaube, das, die Zusammenfassung lassen wir, es sind also Photonen. Nachweis durch magnetische Resonanz, auch das mit dem Photomultiplier, weil da ein Magnetfeld drin ist, sonst wären die Photonen nicht abgelöst worden. So, Messbereich für den Photomultiplier ist eine 100.000 bis 1 Million und für die Tesla-Spulen, da bin ich im Augenblick von bei 200 bis 1 Million. Das kann ich nachweisen. Die 30er bringt nichts, habe ich auch probiert, aber das ist nicht. So, Schlussfolgerung. Endlich ist eine Qualitätskontrolle homöopathischer Arzneien möglich, mit Hilfe von Tesla-Flachspulen, Messbereich, Potenzhöhen von 200 zu 1 Million und höher und Identifizierungsspektrum. Mit Hilfe der Delayed Luminescence, Messbereich, ach, da fehlt ein R, Potenzhöhen von CMK bis zu 1 Million und höher und Frequenzbestimmung. Die Arnika haben wir gefunden, indem wir mal gespielt haben mit dem Generator. Und da, wo man dann die Photonen kriegt von dem Mittel, ja, und so haben wir bei 1,823 Megahertz eine Frequenz für Arnika gefunden. Okay? Und wenn einmal hat der Michael Drechsel irgendwie nicht aufgepasst und hat 2,006 Megahertz angelegt, und dann hat er kein Ergebnis gehabt und hat sich gewundert. Also wenn man die falsche Frequenz anlegt, gibt es nichts. Genauso wie bei den Tesla-Spulen, ja? So. In der Quantenphysik ist H mal Nü gleich M mal C Quadrat, Körper und Seele ist eins. Haben wir doch schon gehabt, ne? Auch bei der, ganz besonders in der Homöopathie. Und das ist ein komprimiertes elektromagnetisches Wellenpaket mit Photonen, gleich die Basis der Materie. Homöopathische Therapie ist ganzheitlich und schließt Körper und Seele mit ein und ist eins. So, deswegen ist es gleichgültig für die Mittelfindung, das ist jetzt wichtig, ob der Patient ein psychisches oder körperliches Leitsymptom angibt. Ein körperliches Symptom ist immer auch psychischer Ausdruck des Leidens und umgekehrt. Und zwar bei Silicea, einfach so muss man das sehen, er, sie friert, das wissen Sie ja, ist das kälteste Mittel, eins der kältesten Mittel, ist kalt, auch am Körper. Ja? Er ist aber auch, er friert auf körperlicher Ebene, denn der sucht Liebe, er sucht die Wärme. Oder sie, Silicea, kennen Sie das Bild? Das Ganzheitliche. So kann man das erklären. Man kann also das körperliche Symptom umwandeln in ein psychisches, verständliches. Also am Körper kalt, auch eben auf der Seelenebene kalt, enttäuscht, das ist die Silicea eigentlich, und möchte die Wärme und die Liebe der anderen. Das gehört da zum Arzneimittelbild. Und zur Quantenphysik gehört jetzt H mal Nü gleich M mal C Quadrat, klar. Der Theodor Förster ist ein Professor, der war am Max-Planck-Institut, vorher in Potsdam, so nach dem Krieg. Und der hat gesagt, dass jede chemische Reaktion in höheren Energieniveaus der Atome stattfindet, durch Aufnahme von Photonen. Sonst können wir nicht leben. Wir sind Sonnenkinder, wir brauchen die Frequenzen aus dem Universum, die Photonen aus dem Universum, damit unsere Enzyme arbeiten können. Die Biochemiker hatten das bis jetzt noch nicht gelöst, wo die Energie herkommt. Ja? Und der Förster, der hat da schon mal was vorgesagt. Und das quantenphysikalische Modell von Gesundheit und Krankheit von Popp besagt Folgendes. Gesundheit ist dadurch definiert, dass jedes gesunde Lebewesen durch die Aufnahme von Photonen etwa 50 angeregte, also stimulierte Zustände hat und 50 nicht angeregte Zustände. Und das ist der normale Zustand eines lebenden Organismus. Wir nehmen auf und immer, ja, einmal arbeiten diese Enzyme, einmal jene, und wir nehmen verschiedene Photonen auf mit verschiedenen Frequenzen, die eben ein Enzym eben braucht. So, und Krankheit aus diesem Modell, sagt Popp, ist die Aufnahme zu viel von zu vielen Photonen, mehr als 50%, oder die Abgabe von zu vielen Photonen, unter 50%. Also das normale Energiemuster wird nicht erhalten bei Krankheit. Und Pop hat bei Krebskranken fast keine Photonausstrahlung gemessen. Das könnte das etwa bestätigen. Ja.
Gibt es denn verschiedene Energiemuster von einer Person zur anderen?
Ja, der von Mike hatte schon gemessen, ja.
Ist anders.
Das ist im Messen drin schon. Auch teilweise schon veröffentlicht. Man müsste jetzt Energiemuster von Patienten aufnehmen, nach bestimmten Erkrankungen und gucken, wo sind jetzt die Frequenzen und Mehrfrequenzen von der Homöopathie messen, ganz einfach.
Nehmen wir an jetzt Gesunde, aber man kann ja nicht sagen, es gibt immer Unterschiede, ob so Grundenergiemuster gibt von Gesunde, die einmal eine bestimmte Bereiche.
Stellt sich doch wie die Laborwerte vor, Sie haben Normalwerte, von ja. bis Gaussche ja. Verteilungskurve.
Da auch.
Ja, so sicher, so werden die aufgenommen.
Sein, wo die diese Resonanzdinger.
Ja. So, Energiestufen eines Organismus, ausgedrückt in Frequenzen. Diese sind Krankheitsstufen und jede Stufe gehört zu einer homöopathischen Arznei bzw. Frequenz dann. So, Entwicklung einer Krankheit. Erste Stufe über Aconit, Belladonna, Hepasulf und Silicea. Ich glaube, das haben Sie verstanden. Jedes ist, also so geht die Krankheit weiter, ja? Bis zur chronischen Halsentzündung, vom Fieber angefangen. Und da braucht man für die entsprechenden Mittel auch Zustände, die entsprechenden Mittel. So kann man dann eine chronische Halsentzündung abheilen. Und ich verspreche Ihnen, der Patient zeigt auch diese Stufen mit seinen Symptomen, die Sie kennen. Die Symptome helfen uns, das zu finden. Ja? Homöopathischer Heilungsvorgang, quantenphysikalisch. Der lebendige Körper besteht aus Frequenzen, die den biochemischen Stoffwechsel widerspiegeln. Jedes Lebewesen nimmt Photonen auf und strahlt Photonen ab. Die Enzyme des biochemischen Stoffwechsels brauchen diese Energien. Im Krankenzustand entartet der biochemische Stoffwechsel. Andere Photonen werden aufgenommen und abgestrahlt, die mithilfe der ähnlichen homöopathischen Mittel, da haben Sie es, ja, die Simile-Regel stimmt immer, nach dem Resonanzprinzip gelöscht werden. Ja, für den biochemischen Stoffwechsel werde ich noch fast getötet. Aber inzwischen sagt eine Homöopathin, Karin, sagt doch, das ist eine Zusatztherapie. Und bei chronischen Krankheiten ist mehr als ein Enzym gestört, nämlich viele Reaktionsketten, sichtbar durch Laborwerte des pathologischen Stoffwechsels, homöopathische Symptome und Frequenzen entwickelt vom Patienten. Das muss man natürlich noch messen können. Mehr messen können und standardisieren. So, bei chronischen Krankheiten sind mehrere homöopathische Arzneien nötig, mit öfteren Gaben, zum Beispiel wöchentlich, auch mal täglich. Je schlimmer, desto mehrere Gaben braucht man. Ebenso Hochpotenzen von Substraten, Inhibitoren und Enzymen des pathologisch-biochemischen Stoffwechsels. So. Arzneimittelprüfung ist Toxikologie. Ich glaube, das wollen manche Homöopathen nicht wahrhaben. Ja, man bekommt durch die Arzneimittelprüfung Symptome und die Mittel, die Gifte oder was auch ist, haben einen biochemischen Wirkmechanismus. Eine homöopathische Arznei heilt nur den Stoffwechsel, den sie vergiftet. Ja, nicht alles. Ja, zum Beispiel Gift der Cobra, Naya, enthält Coprotoxin, das den Acetylcholin-Rezeptor irreversibel blockiert an der Postsynapse. Und das führt zu Lähmung und Asthma. Die homöopathische Potenz, das potenzierte Mittel, ja, hebt die Lähmung auf. Ihr könnt nicht einen Schnupfen mit der Naya heilen, sondern die ist aufs Nervensystem und auf den Fettstoffwechsel bezogen. Und jedes Mittel hat eine bestimmte Beziehung zu einem bestimmten Stoffwechsel, weil ja in der Arzneimittelprüfung nimmt man ein Mittel und vergiftet sich und da ist die Toxikologie bekannt. Okay? Bei anderen Schlangen, Schlangengiften, ich bin ja schon wieder bei meinen Lieblingstierchen, die ich nicht sehen kann, aber ist egal. Ich habe verschiedene Wirkungsmittel, wie die Schlangen vergiften. Und zum Beispiel ist das die Hydrophis cyanocinctus. Das Gift von der, die blockiert den Kalziumstoffwechsel, wenn sie einen Schwimmer im Ozean beißt und dann kann der sich nicht mehr bewegen. Und wenn jetzt jemand kommt, der zum Beispiel Calcium-Antagonisten kriegt wegen seines Bluthochdrucks, dann können die sich manchmal kaum noch bewegen. Und die brauchen die Hydrophis cyanogenitus und brauchen dann auch noch Laktat und sehr viel Calciummittel, entweder, das muss man sehen, was die brauchen, Calcium phosphoricum oder Calcium carbonicum. Man muss den Calciumstoffwechsel wieder aufbauen, denn die Muskeln brauchen Calcium zum Bewegen. Okay, verstanden? Und so ist eigentlich die Homöopathie, Biochemie, letztendlich. Und die Toxikologie. Und eine Arzneimittelprüfung gibt ein toxikologisches Bild. Okay? So. Der pathologische Stoffwechsel hat ein starkes Magnetfeld mit der Resonanzfrequenz der Arznei. Ich bleibe jetzt bei einer. Es trennt die Photonen von ihrer Trägersubstanz. Das Feld des Patienten muss größer sein als das Feld zwischen Saccharose, Globuli und Photonen. Und wenn das größer ist, werden die Photonen sofort angezogen von dem Feld des kranken Patienten und arbeiten auch sofort da, wo sie gebraucht werden. Also, ja, natürlich ist der Satz wichtig. Ja? Das Feld des Patienten, das resonierende Feld, muss größer sein als das Feld zwischen Saccharose-Globuli und den homöopathischen Photonen oder Dilutionen, egal, Alkohol dann. Das ist ja normalerweise recht
deswegen
klein.
Deswegen kann es auch sein, dass man, wenn man nicht die genau richtige Potenz, sondern eine tiefere nimmt, man trotzdem einen Heilungsprozess in Gang setzt, der dann aber ein bisschen rumblut.
Der ackert rum. Ja, genau.
Ja, Moment. Aber das würde ja noch was anderes bedeuten. Also wenn ich jetzt weiter denke, Hahnemann hat ja teilweise geschrieben, also wenn Sie einen sehr empfindlichen Patienten haben, dann lassen Sie den einfach an der Potenz riechen. Also wäre das ja irgendwie in dem Moment, wo ich das Mittel in das Feld des Patienten gebe, der eben genau diese Resonanzfrequenz der Arznei braucht, würde der sich die Photonen von der Arznei schnappen und dann sind sie weg. Dann kann ich meine Kügelchen dann ja wegschmeißen.
Ja, ich. Ja.
Also nee, wenn ich das logisch weiterdenke, müsste es so sein.
Ja, ich gebe die Gläschen mit dem Mittel, was ich denke, meinen Patienten in die Hand und sichert mich eigentlich so ab. Ja,
aber dann
Moment, weiter. Und dann zieht der Patient eigentlich schon ab und er könnte meine Freunde machen, dann, wenn ich sage, wenn ihr nicht sicher seid, dann halten. Und Hallemann hatte recht, unter der Nase. Denn der Patient zieht das ja schon ab. Ja, und ich muss dann, anscheinend muss ich meine Globuli wieder auffüllen. Aber damit die wieder ihre gleiche Potenz haben.
Deswegen, ja, das war ja jetzt mein Gedanke, ja, ne, wo ich sage, der riecht da dreimal dran und dann ist es keine C1000 mehr, sondern C200.
Nee, so schnell geht es nicht. Ja?
Deswegen ist es besser, drei Globuli in ein Glas Wasser reinzutun und dann hat man die übrigen Globuli noch zu Hause.
Ja, aber ich lasse abfühlen und fülle dann wieder auf oder gebe
das. Ja, aber dann nicht die ganze Flasche abfühlen, sondern ein kleines Röhrchen und das.
Ja, aber
ja, wenn man konsequent denkt, müsste man es auch machen.
Aber es geht auch so, die nehmen. Ich musste mal sehen, wie die dann weiter abnehmen. Das ist richtig. Das ist richtig, ja?